You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa News am 27. Juli 2023. Wir wollen heute einen Blick werfen auf die Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zu einer nicht ausgeschlossenen Zusammenarbeit mit der AfD. Vorerst wollen wir allerdings einen Blick auf die Kurzmeldungen werfen und wie jede Woche wollen wir natürlich auch den Opfern rechter Gewalt der letzten Woche erinnern. Wollen wir also loslegen und erstmal zu den Kurzmeldungen kommen. Los geht's! In Sachsen kam es am Wochenende zu Überfällen von mutmaßlichen Rechtsextremen auf Geflüchtete in deren Haus in Sebnitz sowie durch eine sechsköpfige Gruppe auf ein Paar in Görlitz. Laut Endstation Rechts verschafften sich in Görlitz zunächst vier Männer Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und drangen in die Wohnung eines 34-Jährigen ein, schlugen sowohl ihn als auch seine Partnerin und forderten Geld und Handy. Die Gruppe attackierte auch die inzwischen hinzugerufenen Polizeikräfte und riefen dabei neonazistische Parolen. Eine Person bedrohte die Beamten mit einem Messer, die daraufhin Reizgas einsetzen mussten. Fünf der sechs Tatverdächtigen wurden schließlich fixiert und zur Wache gebracht. Unter ihnen befinden sich drei 13, 16 und 18 Jahre alte Jugendliche sowie eine 39-jährige Frau. Ein 35-jähriger Mann wurde als Rädelsführer in U-Haft genommen. Eine sechste Person, mutmaßlich einer der Anführer, konnte fliehen. In Sebnitz sollen Samstagabend nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Sachsen vier teilweise maskierte Männer durch die Hintertür in ein von Geflüchteten bewohntes Haus eingedrungen sein. Dort stießen sie Bewohner, bewarfen sie mit Gegenständen und skandierten rassistische Parolen. Sie flohen, als mehr Bewohner auf das Geschehen aufmerksam wurden. Ein Bewohner musste ambulant versorgt werden. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch. Am 27.07. versuchten Neonazis vom Dritten Weg Teilnehmende vom CSD bei der Abreise in Berlin-Mitte aufzulauern. Unter den gewaltbereiten Personen befanden sich die Neonazis Erik Storch und Franz Richard Schrand, die dem Dritten Weg angehören. Neben der Kerngruppe, die teilweise mit Glasflaschen bewaffnet waren, wurden mindestens zwei Personen als Späher abgestellt, um die Aktion abzusichern. Schon vor drei Wochen hatten Mitglieder des Dritten Wegs versucht, eine antifaschistische Demonstration in Hellersdorf einzuschüchtern und sie hatten auch einen Angriff auf das alternative Wohnprojekt AJZ-Kita verübt. Sowohl der Dritte Weg als auch seine Jugendorganisation NRJ zeigen in Berlin immer mehr aggressives Verhalten. Sie schrecken nicht davor zurück, Personen anzugreifen, die sie als politische GegnerInnen wahrnehmen. Hinweise zu den abgebildeten Personen können an dritterwegrecherche@riseup.net gemeldet werden. Mesut Özil zeigt sich mit einem Tattoo der nationalistischen Grauen Wölfe und erntet dafür massive Kritik. Fotos bei Instagram zeigen den früheren Fußball-Weltmeister mit einer umstrittenen Tätowierung auf der Brust, drei Halbmonde und ein heulender Wolf. Es sind Symbole der rechtsextremistischen türkischen Grauen Wölfe, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Für ExpertInnen ist sein Verhalten keine Überraschung. Özil habe nur ein weiteres Mal bestätigt, was eh schon alle wissen und was er eh schon offen herumgetragen hat, dass er einfach ein türkischer Nationalist ist, sagt Mahir Tokatli, Politikwissenschaftler der Uni Aachen. Die Grauen Wölfe sind nicht nur für ihre nationalistische Agenda und aggressive Rhetorik, sondern auch für ihre teils paramilitärischen Strukturen bekannt und nennen sich selbst Ökütüler, was auf Deutsch so viel heißt wie Idealisten. In ihren flammenden Reden fordern sie vehement die Einheit der türkischsprachigen Völker. Ihre Ansichten gründen auf einer nationalistischen, antisemitischen und rassistischen rechtsextremistischen Ideologie. Die Bundeszentrale für politische Bildung nannte die Grauen Wölfe die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Drei weitere Bände kamen in der Kaplakenreihe des rechten Verlags Antaios heraus. Die Buchreihe dient dem sogenannten Institut für Staatspolitik und damit der neuen Rechten zur Verbreitung ihrer Weltanschauung. In den neuen Bänden geht es um Baupolitik, Demokratieverwerfung und Mitteleuropa. Als Kaplakenband 85 erschien Linke Räume, Bau und Politik von Klaus Wolfschlag, einem studierten Kunsthistoriker und Politologen, der Autonome wie Extremismusforscher pauschal einem antifaschistischen Milieu zuordnet. In dem Band reproduziert er nicht nur rechtsextremistische Narrative und Stereotype, sondern beklagt die Abkehr des Modernismus von der traditionellen Stadtplanung und führt diese auf linke Einflüsse und kapitalistische Interessen zurück. Als Kaplakenband 86 erschien Im Tal der scheuen Wölfe, Tag- und Nachtstücke von Frank Lisson, einem promovierten Historiker, der sich im Kontext der neuen Rechten als Philosoph gibt. Er äußert sich solidarisch mit Russland und findet Demokratien einlullend. Und als Kaplakenband 87 erschien Mitteleuropa und Multipolarität von Dimitros Kisodis, der für den AfD-Co-Sprecher Timo Chrupalla als Grundsatzreferent arbeitet, was aber nicht bei der Autorenangabe erwähnt wird. Seine propagierte Botschaft am Ende lautet: Westen heißt woker Umgang, Mitteleuropa heißt Erhalt der Völker in ihrer Eigenart. So viel zu den Kurzmeldungen. Wollen wir uns nun dem Thema der heutigen Ausgabe der Antifa News widmen. Denn alle reden über Friedrich Merz und seine Aussagen, die andeuten, dass eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD nicht unbedingt ausgeschlossen sei. Es wird heiß diskutiert und wir von den Antifa News wollen mitmischen. Aus diesem Anlass haben wir mit Valentin von Halle gegen Rechts und Thorsten vom Miteinander e.V. gesprochen.
So komisch es klingen mag, aber ja, wir reden jetzt über die CDU. Denn zum einen reden gerade alle über Friedrich Merz und seine Andeutungen im Sommerinterview mit dem ZDF, aber zum anderen ist es tatsächlich nicht irrelevant, darüber zu sprechen, wie die CDU mit diesen Äußerungen und den darin enthaltenen Nichtausschluss von Zusammenarbeit mit der AfD umgeht.
Die Frage, ob der Kampf gegen rechts in den ostdeutschen Bundesländern erfolgreich sein wird, der wird entscheidend davon abhängen, wie die CDU sich positioniert. Und deren Positionierung wird am Ende wichtiger sein als die Arbeit von Bündnissen gegen rechts und sozusagen denen, die sich professionell damit auseinandersetzen, weil die CDU als größte und stärkste Partei in den ostdeutschen Bundesländern, als die Partei, die immer noch die stärkste Verwurzelung auch hat in Vereine, in diverse sozusagen Vorfeldorganisationen in der Gesellschaft, die prägt entscheidend mit, wo Grenzen gezogen werden und ob man sich abgrenzt von rassistischen Positionen, von antisemitischen Positionen, ob man Faschisten ausschließt aus seinem Zusammenhang oder ob man sie mit hineinholt. Da hat die CDU unglaubliche Macht, weil ihre Setzungen in einer viel breiteren Gesellschaft Wirkung entfalten, als das beispielsweise für die SPD gilt, für die Grünen, die ja in Sachsen-Anhalt eher im Bereich der 5%-Hürde unterwegs sind. Und ob die CDU sich dieser Verantwortung vollständig bewusst ist und ob sie sie dann auch wahrnimmt, das ist, glaube ich, offen. Die CDU in Sachsen-Anhalt muss es, glaube ich, schaffen, ein konservatives Angebot zu machen, das tatsächlich auch überzeugend ist, und zwar für sich stehend überzeugend ist. Und dazu wird die CDU in Sachsen-Anhalt in bestimmten Themenfeldern Positionen entwickeln müssen, die nicht allein darin bestehen, die Positionen von anderen abzulehnen.
Also blicken wir mit den Antifa-News auf das Verhältnis der CDU zur AfD.
Also es ist ja schwierig nachzuvollziehen, was Herr Merz genau gemeint hat, weil er verschiedene Dinge sagt, die sich gegenseitig widersprechen. Mal sagt er davon, es darf keine Zusammenarbeit geben in gesetzgebenden Körperschaften wie Landtagen und Bundestag. Mal betont er dann hinterher, dass es natürlich auch für die kommunale Ebene gelten müsse, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben darf. Also da gibt es eine Unklarheit mindestens in der Kommunikation. Ich glaube, es gibt aber auch eine Unklarheit in Teilen der CDU über die Frage, wie das Verhältnis zur AfD aussehen sollte, das sich durch verschiedene Ebenen, Verbände der CDU durchzieht. Und das ist, glaube ich, am Ende das noch viel größere Problem als die Frage, was jetzt Herr Merz sagt.
Genau. Es gibt Unstimmigkeiten innerhalb der CDU und das schon länger. Friedrich Merz fällt etwa schon länger auch mit verallgemeinernden bis diskriminierenden Aussagen auf. Auch solche rechten Stimmen wie etwa die von Hans-Georg Maaßen sind schon länger in der CDU vertreten. Auch wenn es offiziell von Seiten der CDU keine Zusammenarbeit mit der AfD geben soll, gibt es dennoch immer wieder Annäherungen. So etwa 2017 Vera Lengsfeld, die auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD auftrat. Es gibt genug CDUler, die, ob aus strategischen Gründen oder aus Überzeugung, der Ideologie der AfD nahestehen. Aber ist das aus einer strategischen Überlegung heraus überhaupt sinnvoll?
Also es gibt Studien, es gibt wissenschaftliche Arbeiten dazu und es gibt Wahlergebnisse in den letzten Jahren, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, die das sehr deutlich sagen. Wenn konservative Parteien, in Anführungsstrichen, was auch immer damit gemeint ist, die Themen der extrem Rechten bedienen, weil sie denken, damit bestimmte WählerInnen zurückzugewinnen, dann geht das in der Regel vor den Baum und es nützt den Originalen, den extrem rechten Parteien.
Es ist also kein besonders nachhaltiger strategischer Griff einiger Mitglieder der CDU, rechtes Gedankengut zu übernehmen. Aber nicht nur das, denn durch diese Übernahme heben sich logischerweise auch die Unterscheidung zwischen demokratischen und nicht-demokratischen Parteien auf.
Wenn ich demokratische Parteien nicht mehr von nicht-demokratischen Parteien unterscheiden kann, dann funktioniert der Wettbewerb ja nicht, den ein Wahlkampf bedeutet. Und in so einem Wahlkampf müsste die Botschaft immer ganz klar sein, es gibt konservative Positionen, für die tritt die CDU ein. Die sind ja auch offensichtlich beliebt, auch in Sachsen-Anhalt. Viele Menschen wählen die CDU, das ist erstmal eine Tatsache. Und die brauchen aber ja die Klarheit, dass wenn sie die CDU wählen, sie ein konservatives Angebot wählen und dass das ein ganz anderes Angebot ist als ein rechtsextremes Angebot.
Und das ist eben gefährlich. Eben auch besonders aus einem historischen Verständnis heraus.
Wenn man historisch ein bisschen Ahnung hat oder im Unterricht aufgepasst hat, dann weiß man, dass die historischen Nationalsozialisten nicht durch einen Putsch oder durch eigene Stärke an die Macht gekommen sind, sondern durch das Einknicken von Reaktionären, Konservativen, wie auch immer, die sich damals bezeichnet haben. Und das ist die historische Gefahr. Das ist das Damoklesschwert, was natürlich über der CDU hängt. So, deshalb würde ich sagen, du hast es ja gerade erwähnt, dass es sehr viele Leute innerhalb der CDU gibt, die sehr, sehr klar auch die Abgrenzung zur CDU gerade in den letzten Tagen wieder betont haben. Ich finde das wichtig und wohltuend zu sagen, es geht gar nicht. Selbst Söder der CSU hat gestern sehr klar gesagt, nun ist es schwierig, dem Mann irgendwas zu glauben, aber immerhin hat er es öffentlich getan. Das ist schon mal wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass immer noch so ein Richtungsstreit innerhalb der CDU gibt. Ich habe aber den Eindruck, und da gehöre ich eher zu den Optimisten in meinem Umfeld, dass auch da die, es ist immer schwierig, so Konservative als progressiv zu bezeichnen, aber Menschen, die verstanden haben, dass eine moderne Gesellschaft anders funktioniert als in den 50er oder 60er Jahren. Ich glaube tatsächlich, dass die die Mehrheit haben in dieser Partei oder in den Führungsfunktionen. Wie es dann bei den Wählerinnen aussieht, ist nochmal eine andere Geschichte. Das finde ich schwierig zu beurteilen.
Nach Friedrich Merz' Sommerinterview jedenfalls kam von vielen CDU-Mitgliedern eine klare Ansage, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde.
Es haben ganz zentrale Teile der CDU darauf reagiert, was jetzt nicht dazu taugt zu sagen, ach, die CDU ist ja doch eine total coole Partei. Aber es zeigt, dass offensichtlich, da waren sich die KommentatorInnen, die ich gelesen und gehört habe, auch relativ einig, offensichtlich immer noch auf der Suche ist, was ist jetzt eigentlich das Ziel dieser Partei? Was will die eigentlich? Also wo will die CDU hin?
Ja, wo will sie hin? Das können wir hier leider nicht beantworten. Wir wollen eher einen Blick auf die Kommunalpolitik werfen. Denn auch in der aktuellen Debatte um die Position der CDU zur AfD ist es immer wieder Thema, dass es auf kommunaler Ebene ja sehr viel schwieriger ist, mit dem sich abgrenzen. Und dass kommunale Entscheidungen auch viel praktischer und näher an den Menschen und am Alltag wären als Bundespolitik. Valentin von Halle gegen Rechts sagt dazu:
Das ist ja so eine ganz krasse Entpolitisierung, in der ja dann, an die dann immer auch rangehängt wird, ja, man kann die AfD bekämpfen durch gutes Regieren, was eine totale Hohlphrase ist, weil ja gutes Regieren keinerlei Inhalt hat. Also frage ich einen überzeugten Kommunisten, wie er sich eine gute Regierung vorstellt, dann wird sich die Antwort dramatisch unterscheiden von irgendwie evangelikalen, konservativen Christen, weil Politik Inhalte hat und es kein gutes Regieren abseits von Inhalten gibt. Deswegen ist sozusagen diese Antwort, man muss nur gut regieren, dann ist die AfD weg, totaler Nonsens, weil gutes Regieren natürlich für die Frage, wo ich politisch stehe, sehr unterschiedlich aussieht. Und das wird, finde ich, in der Kommunalpolitik oft vergessen, weil da so getan wird, als würde die Kommunalpolitik am Ende nur so total simple Sachfragen bearbeiten, auf die es immer eine richtige Antwort gibt und dann gibt es die falsche. Und wenn alle zusammen die richtige Antwort finden, dann sind die Bürgerinnen und Bürger auch happy. Wenn das wirklich so wäre, dann könnte ich Kommunalparlamente abschaffen und könnte sagen, das macht einfach die Verwaltung oder das lasse ich irgendwie eine KI machen, weil die wird schon irgendwann in der Lage sein, die richtige Lösung zu berechnen. Also sozusagen, da steckt ein ganz großes Missverständnis, glaube ich, dahinter darüber, wie Politik ganz grundsätzlich funktioniert, auch auf einem kommunalen Level.
Also spielt es auch eine Rolle, wie sich auf kommunaler Ebene politisch positioniert wird. Und das passiert nicht immer.
Das heißt also in den Kommunen, wir haben einmal das Problem mit der CDU, wir haben aber auch das Problem, dass die AfD oft die Partei ist, die noch da ist. Und das macht es ihr natürlich leicht.
Denn es ist eine Abwanderung von demokratischen Parteien im ländlichen Raum festzustellen. In der Kommunalpolitik gibt es immer häufiger auch einfach solche, die keiner Partei angehören. Und da ist die Abgrenzung zu nichtdemokratischen Positionen noch schwieriger zu erkennen.
Aber ich glaube, dass es umso wichtiger ist, in diesem kommunalen Bereich genau diese Grenze zu ziehen. Und ich finde auch, dass man die erwachsenen Leuten auch zumuten muss, zu sagen, du bist jetzt nicht unbedingt mein Feind, ich kann dich ja trotzdem kennen. Aber du sitzt hier, weil du für eine extrem rechte Partei kandidierst, die menschenverachtende, rassistische, völkische Vorstellung hat, die diese Demokratie, dieses Land beseitigen will, die eine Diktatur errichten will. Das sagen ja viele der Spitzenfunktionäre ganz offen. Also Höcke zum Beispiel hat ein Buch dazu geschrieben, wo er sehr klar benannt hat, was die Ziele seiner Politik sind. Und wenn man sich die Entwicklung der AfD in den letzten Jahren anguckt, dann muss man sagen, die Politik der AfD ist zum großen Teil die Politik von Höcke und Co., also von seinem Umfeld. Also da gibt es zumindest kaum noch Grenzen. Und insofern ist das, glaube ich, auch in dem Bereich total wichtig, diese Grenze zu ziehen.
Um das Ganze abzurunden und wieder auf die CDU zurückzukommen, denn eine klare Position gegen die AfD steht in diesem Format außer Frage. Also ganz kurz, was muss die CDU jetzt tun?
Davon wegkommen, dass es jede Woche um die Frage geht, wie ist jetzt das Verhältnis der CDU zur AfD? Die CDU muss zu einem Zustand kommen, wo sich die Frage überhaupt nicht stellt, weil jedem die Antwort klar ist.
An dieser Stelle der Antifa News wollen wir wie jede Woche den Opfern rechter Gewalt vergangener Woche erinnern.
Wir erinnern an Bernd Köhler. Bernd Köhler wurde in der Nacht zum 22. Juli 2008 von zwei Rechtsradikalen zu Tode geprügelt. Nachdem der 55-Jährige zuvor die beiden Täter auf der Straße traf, beschimpften sie ihn und verfolgten ihn bis zu seiner Werkstatt. Dort schlugen und traten sie brutal auf den Mann ein. Bernd Köhler erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Bernd Köhler war zur Zeit des Übergriffs als arbeitslos gemeldet. Laut dem Landgericht Neuruppin wählten die Täter Bernd Köhler aufgrund ihrer Abneigung gegenüber Arbeitslosen aus. Die beiden Täter wurden zu 10 und 9 Jahren Haft verurteilt. Bernd Köhler ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Beate Fischer. Beate Fischer wurde am Abend des 23. Juli 1994 in Berlin von 3 Neonazis misshandelt, gefoltert und ermordet. Beate Fischer kam am Morgen von einer Feier. Auf dem Heimweg traf sie auf 4 rechtsradikale Skinheads im Alter von 18 bis 21 Jahren und folgte den Männern in eine Wohnung. Dort wurde sie über 10 Stunden lang gequält, gedemütigt, geschlagen und vergewaltigt. Am Ende ermordeten die Täter Beate Fischer mit einem Gürtel. Ihre Leiche wurde am nächsten Morgen vor den Mülltonnen des Hauses gefunden. Das Gericht benannte die misogyne Haltung der Täter als Tatmotiv und betonte die Verachtung der Neonazis für Schwache und Minderheiten. Es verurteilte die Täter zu 9 und 10 Jahren Haft sowie einen von ihnen zu einer lebenslangen Haftstrafe. Beate Fischer ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Norbert Plath. Der 51-jährige Norbert Plath wurde in der Nacht zum 24. Juli 2000 in Ahlbeck in Mecklenburg-Vorpommern von 4 jungen Rechtsradikalen zu Tode geprügelt. Norbert Plath war obdachlos und lag hinter einer Kirche auf seinem Schlafplatz, als die Neonazis ihn fanden und auf ihn eintraten. Kurz darauf starb er an seinen Verletzungen. Die Täter ermordeten Norbert Plath aus sozialdarwinistischen Motiven. Der Haupttäter erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die 3 Mittäter wurden zu Haftstrafen zwischen 3 und 12 Jahren verurteilt. Norbert Plath ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Jan Wnenczak. Der polnische Bauarbeiter Jan Wnenczak ertrank am 26. Juli 1994 in der Spree in Berlin. Der 45-Jährige und ein Freund wurden nach einem Streit mit einer Gruppe junger Männer ins Wasser gedrängt und gewaltsam daran gehindert, ans Ufer zurückzuschwimmen. Die Tat wurde begleitet von rassistischen Beschimpfungen der Täter. Das ganze Geschehen wurde von zwei Zivilpolizisten beobachtet, die erst eingriffen, als sie die rassistischen Rufe der Täter hörten. Der Freund Jan Wnenczaks konnte so gerettet werden. Für ihn selbst kam die Hilfe zu spät. Das Gericht erkennt kein rassistisches Motiv an. Drei der Täter wurden zu 3 und 4 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, 2 weitere zu 6 bzw. 9 Monaten Jugendstrafe. Eine weitere Person erhielt eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr. Einer der Täter war zum Tatzeitpunkt noch nicht strafmündig. Jan Wnenczak ist als Opfer rechter Gewalt staatlich nicht anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Unter dem Motto Patriarchat abfackeln, Feminismus aus der Asche findet am 28. Juli ab 19 Uhr eine Demonstration in Leipzig statt. Misogynie und queerfeindliche Vorstellungen sind tief in rechten und konservativen Ideologien verankert und reichen bis weit in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft. Eine feministische und befreite Gesellschaft aufzubauen heißt, diese Ideologien zerschlagen und misogynes Gedankengut zertrümmern. Dafür wird an diesem Tag auf die Straße gegangen. Treffpunkt ist der Willy-Brandt-Platz in Leipzig. Vom 2.8. bis zum 13.8. finden in Leipzig die Kurdistan-Tage statt, während denen euch eine bunte Mischung aus kulturellen und politischen Veranstaltungen erwartet. Gemeinsam will die Veranstaltung die Idee der Freiheitsbewegung Kurdistan kennenlernen, welche auf Ökonomie, Basisdemokratie und der Geschlechterbefreiung aufbauen und einen Weg aufzeigen für die Selbstorganisierung von Gesellschaften. Da es in der Zeit viele Veranstaltungen geben wird, würde es den Rahmen hier sprengen, euch von allem zu berichten. Darum der Verweis auf planlosleipzig.org. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Am Samstag, dem 5. August, wollen Schwurbler als drittes Jubiläum ihren bisher größten Demoaufzug feiern. Am 1. August 2020 fluteten 30.000 Rechte die Berliner Innenstadt mit Reichskriegsflaggen, überrannten den Gegenprotest und das Holocaust-Mahnmal, während Polizei und Autonome in Neukölln miteinander beschäftigt waren. Das Demo-Jubiläum soll mit einem Fahrradkorso begegnet werden, um zu zeigen, dass sie in der Minderheit sind. Die Demo startet 14 Uhr am Brandenburger Tor. Der Gegenprotest beginnt eine halbe Stunde eher um 13.30 Uhr am Holocaust-Mahnmal. Ebenfalls am Samstag, dem 5. August, wird es in Berlin ab 18.30 Uhr einen anarchistischen CSD in Berlin geben. Es soll für einen intersektionalen, anarchistischen, queer-feministischen Kampf und Zusammenschluss gekämpft werden. Start ist der Arnswalder Platz und von da aus geht es gemeinsam zum Mariannenplatz. Das waren die Antifa News für den 27. Juli 2023.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?